Ich begrüße euch und jetzt bete ich. Also, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir zusammenkommen dürfen als dein Volk und als deine Kinder, dass wir gemeinsam die Bibel studieren dürfen. Herr, mein Gebet und meine Bitte ist, Herr, dass du unsere Gewissen aufrüttelst und wach machst und dass wir wirklich das Wort uns zusagen lassen. Ich wünsche mir, Herr, dass du deinen Leib weiter aufbaust und dass du gute Früchte wachsen lässt. Dein Wort ist etwas, wo nicht tot ist, wo keine wunderbaren Ideen sind und Luftschlösser, die da irgendwie gebaut werden, sondern es ist Wahrheit, die in der Lage ist, sehr, sehr viel zu bewegen. Und unsere Bitte ist, dass du selber das tust, weil keiner von uns ist in der Lage, das herbeizuführen und zu bewirken. Aber du kannst es machen, Herr. Wir wollen 2. Mose und einige andere Textstellen anschauen. Und wir wissen, Herr, es ist dein heiliges, dein gutes Wort, aber wir brauchen es, dass du es uns verdeutlichst und dass du uns das Licht aufgehen lässt. Ja, so wie ich jedes Mal lange darum ringe auch und kämpfe, Herr, das zu sehen und das zu erkennen. Schenk du diese Gnade in dieser kurzen Zeit, die wir jetzt haben, damit dein Name verherrlicht wird. Amen. Amen. Also, dann lasst uns mal die Bibel aufschlagen, 2. Buch Mose. Kapitel 12 und wir, ob ihr es glaubt oder nicht, wir schließen jetzt langsam ab. Kapitel 12. Vorschlag, von wo soll man lesen? Zweite Mose 12. Wir haben eigentlich schon so fast alles durchgemacht. Grüß dich, André, hallo. Wir haben eigentlich schon fast alles durch, aber eben noch nicht ganz. Und ich würde vorschlagen, einfach so zum Reinkommen, damit wir ein bisschen Schwung kriegen, lesen wir ab Vers 34. Kapitel 12, Vers 34. Ich mal lesen bis Vers 51 und dann geht's los. Das Volk nun hob seinen Teig auf, ehe er gesäuert war. Ihre Backschüsseln trugen sie in ihre Kleidung gewickelt auf ihren Schultern. Die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan, sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hatte der Herr dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, so dass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. Das heißt nicht, dass sie ohne die Kinder gezogen sind, sondern dass es nur ohne Kinder gezählt wird.
Steht dann ohne Frau.
Ja. Das hat wahrscheinlich einer da noch eingefügt, der gemeint hat, da stimmt doch irgendwas nicht. Muss mit Frauen noch sein. Aber das ist egal. Es stimmt. Ja, also die Männer ohne die Kinder. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Und sie backten den Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, zu ungesäuerten Brotfladen. Denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben worden waren und nicht länger hatten warten können. So hatten sie auch keine Wegzehrung, sich auch keine Wegzehrung bereitet. Die Zeit des Aufenthalts der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an eben diesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Das ist diese dem Herrn geweihte Nacht ein Wachen für alle Söhne Israel in allen ihren Generationen. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, Dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremder soll davon essen. Jeder um Geld gekaufte Sklave eines Mannes aber, wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Ein Beisasse oder Lohnarbeiter darf nicht davon essen. In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden, und dann komme er herbei, um es zu feiern. Und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling, der sich mitten unter euch aufhält. Darauf machten es alle Söhne Israel, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte. So machten sie es. Es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Söhne Israel nach ihren Heerscharen geordnet aus dem Land Ägypten heraus. Gut. Nun, wir haben uns mit all den Versen beschäftigt, die wir jetzt gerade auch gelesen haben. Das ist endlich soweit. Das Volk Israel darf raus. Die Türen sind geöffnet. Sie werden sogar, wie wir es gesehen haben, rausgeschmissen, förmlich. Gold und Silber, alles wird mitgegeben. Hauptsache, dieses Volk, das uns den Tod bringt, ist weg. Ja. Nun brachen, heißt es dann, die Söhne Israel auf und zogen los von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 Mann. Und ja, ich habe euch erinnert, es ist nie einfach nur eine Angabe, eine Zahlenangabe, dass wir irgendwo wissen, wo der Wasser, wo der Kegelstand steht, sondern es bezieht sich ja. Auf was bezieht es sich? Woran müssen wir denken, wenn wir an diese große Zahl denken?
An die Führer, wie viele waren, als sie reingekommen
sind? Ja, genau. 70. Ja. Also das ist 2. Mose Kapitel 1 geschrieben von 70. Klar, man sagt 430 Jahre jetzt dazwischen, aber nichtsdestotrotz. Dass der Feind hat versucht, es zu verhindern mit aller Gewalt, oder? Hat er... Ich erinnere, er hat das, was wir gelesen haben, 2. Mose Kapitel 1, da wo es darum geht, die männlichen Nachkommen werden alle umgebracht. Geht es nicht einfach nur darum, der Pharao sucht halt einen Weg und eine Möglichkeit, sich durchzusetzen, zu überleben. Da geht es um was ganz anderes noch. Nämlich, dass der Feind dafür sorgen will, dass die Verheißung Gottes sich nicht erfüllt. Ja? Denn ohne männliche Nachkommen wird schwierig, ja? Also, deswegen geht es hier darum, dass wir sehen, auf eine herrliche Art und Weise, wie keiner es hätte für möglich gehalten, ja, hat Gott es erfüllt. Sagt das mal dem Jakob, als er da einzieht, 2. Mose Kapitel 1. Wart 400 Jahre später und dann 600.000. Wow. Ja, das ist gewaltig. Das ist wirklich gewaltig.
Versucht auszurechnen, wie viele Kinder diese durchschnittliche Alter. So schnell schaue ich das jetzt auch nicht weiter. Henry vielleicht unterstützen.
Ja. Das ist schwierig. Genau. Und dann heißt es hier interessant, sie backten den Teig zu ungesäuerten Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben worden waren und nicht länger hatten warten können. So hatten sie sich auf keine Wegzehrung bereitet. Das ist interessant. Also sie mussten gesäuerte Brote essen, ungesäuerte essen. Warum? In dem ersten Sinne jetzt erstmal, weil sie so gehorsam waren?
Keine Zeit.
Okay, nee, keine Zeit. Also Gott hat letztendlich dafür gesorgt, oder? Dass sie ungesäuerte essen mussten. So. Ja. Also es ist hier, ich bekomme den Eindruck, wenn wir die ganzen Kapitel, die wir mit der Bibel bis jetzt gelesen haben, dass wenn es jetzt einfach darauf ankommen würde, Israel soll es jetzt machen, soll gehorsam sein. Kann sein, es kam immer wieder vor, aber es wäre sehr gut möglich gewesen, dass sie es auch nicht gemacht hätten. Ja. Deswegen, Gott sorgt dafür, in diesem Fall. Ja. Das bedeutet natürlich nicht, dass Gott das immer macht. Er gibt ja sein Gesetz und sein Gebot. Aber in dieser Stelle... bewirkt er das, so also zu sagen, als erster Schritt so wie einer vielleicht auch der seinem Kind und so etwas beibringt, der macht es zuerst mal selber, ja, und sorgt dafür, dass es passiert, und dann führt er so ein Stück weit heran. Ja. Und dann heißt es eben, dass genau zum Ende der dieser 430 Jahre das Volk Israel ausgezogen ist und dass der Herr eben über sein Volk gewacht hat. Und das ist ein schönes Bild. Wie hat der Herr gewacht über seinem Volk? Ja, mit Adleraugen, oder?
Ich fand es etwas befremdlich. Ja. Wenn ich jetzt meine, es gibt ja rundherum um den ganzen Erdball Christen, das heißt, da müsste der Herr ja, ich meine, der schläft ja nicht.
Nee, er schläft definitiv nicht. Ja, gibt es genug Verse, die das, genau das sagen, dass Gott nicht schläft. Aber was zum Ausdruck gebracht wird, ist, denke ich, einfach als eine sehr besondere Nacht, wo Gott extrem Acht gehabt hat auf sein Volk. Seht ihr, wie mit Adleraugen, wie gesagt. Versteht ihr, fast kann man sagen, also so wie ein Vater, wenn der, bei mir war es jetzt so, Nathanael lernt Fahrrad fahren, ja, und wenn es so ganz am Anfang losgeht, so mit der richtigen Anspannung, ja, und du bewachst es, ja, wenn er umkippt, du bist sofort da und hältst, ja, und also es ist so wirklich ganz, ganz wachsam.
Behutsam.
Hä?
Behutsam.
Behutsam auch, ja, also behutsam bedeutet ja eher vorsichtig, ja, auch mit Sicherheit, aber vor allen Dingen gegenüber eben den Feinden und gegenüber den Gefahren sehr, sehr wachsam und aufmerksam, ja.
Und Umschutz.
Genau, auf jeden Fall. Jetzt hat er sie nämlich losgeeist dort und jetzt, er will sie zu sich bringen, an den Berg, ja, in seine Gegenwart. Und er bewacht das alles, ja. Das ist ein schönes Bild. Und der Herr sprach, heißt es dann zu Mose, bringt er nochmal eben diese Ordnung. Ja? Kein Fremder, warum wird das jetzt hier so ergänzt mit dem Fremden? Was ist der, warum Beisass, der Lohnarbeiter darf nicht davon essen, nur wenn Beschneidung, was bedeutet das? Habt ihr das noch, habt ihr es noch im Kopf, oder?
Jeder, der nur die unter dem Gesetz stehen.
Ja.
Gesetz gab es da noch
nicht. Beschneidung war Gesetz.
Ja, Beschneidung, die richtige Offenbarung des ganzen Gesetzes, die stand noch bevor am Sinai, klar. Nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, dass es kein Gesetz gab. Von Anfang an gab es eigentlich schon ein Gesetz, selbst im Garten Eden, ja. Gab es in dem Sinne schon den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der aus meiner Sicht letztendlich für das Gesetz steht. Du sollst, beziehungsweise du sollst nicht. Ja? Okay, aber es geht vor allen Dingen um Zugehörigkeit zum Volk. Okay, dass man Teil des Volkes Gottes ist. Denn, was haben wir kurz vorher gelesen? Ich erinnere nur kurz daran, Vers 38. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf. Ja? Das haben wir letztes Mal gesehen, ist sehr viel Mischvolk. Bedeutet, das ist nicht reines Volk, alles Israeliten, alle beschnitten, alle unterwiesen, alle zu Gott gehörend. Es ist nicht so, sondern viel Mischvolk. Also, und hier zieht Gott eine klare Grenze. Was ist mit denen? Waren das solche wie, ich sag mal so, Anhängsel am Bein, die man halt immer so mitschleift? Kann man die so beschreiben? Nicht unbedingt. Durften sie an keinem Fest teilnehmen? Das steht nicht. Da steht nicht, dass sie an sonst keinen Festen teilnehmen durften. Wie musste man mit denen umgehen? Konnte man mit denen umgehen, als seien sie kehricht?
Auch nicht. Jedenfalls nicht zu sich nach Hause einladen.
Das weiß ich jetzt nicht genau. Das wäre mir neu.
Ja, Petrus kriegt doch extra diese
Okay. Also im Neuen Testament ist es wieder was anderes, aber das kommt stärker von den Juden her, von ihrer Prägung her, ja, dass die Samariter und dann eben die Heiden natürlich extrem verachtet auch waren, weil sie einfach von Gott nichts wussten, weil sie Gott so entfremdet waren. Deswegen sagt er, also auch von seiner religiösen Erziehung her war es ihm nicht erlaubt, das zu machen. Aber es bedeutet nicht, dass es von Gottes Wort her nicht erlaubt war. Ja? Okay. Aber es gab da natürlich, aber was eben jetzt interessant ist, gerade bei diesem Fest dürfen sie nicht teilnehmen. Was geht es bei diesem Fest? Passa?
Lamm.
Ja, Lamm, aber was bedeutet Lamm?
Reinheit.
Ja, um das geht es jetzt nicht erstmal.
Opfer,
ja. Und
Freikaufen,
Erlösung. Erlösung, ja. Genau, das ist es. Also, und was hier deutlich gemacht wird, ein Fremdling hat keinen Anteil an der Erlösung. Okay? Nee, weil er mitläuft, hat er nicht automatisch Anteil an der Erlösung. Okay? Was muss passieren? Er muss zugehörig werden zum Volk Gottes. Okay? Und dann steht ihm diese Erlösung genauso offen. Das wird hier in diesem Abschnitt beschrieben. Ja? Das sehen wir, denke ich, ganz deutlich. Wenn sich ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, wenn er sagt, das ist so ein wunderbares Fest, ich muss das feiern, das ist so schön, das ist so gut, dann sagt er, okay, also dann zack.
Aber sterben würde er nicht.
Ha?
Sterben würde er nicht, wenn der Wirkengel vorbeikommt und er in diesem Haus ist.
Das Wissen, das kann man nicht, das kann, also wenn kein Blut an dem Haus war, würde der auch, ja, dort erst
wohnen. Er ist in der Familie, sagen wir mal, ein Fremdling. Und die Familie hat die Pfosten bestrichen.
Mhm.
Als Knecht.
Also ist, ach so, als Knecht.
Unter dem Schutz.
Ja, wenn er sich in diesem Haus aufhält,
ja,
wird er unter diesem Schutz sein. Ja, das ist richtig.
Das war ja aber nur einmalig.
Das Türpfosten. Das mit den Türpfosten, das war natürlich einmalig, ganz klar. Ja. Also da, das mit dem Engel, mit dem Todesengel, der durchgeht, das war einmalig, ja. Aber was jetzt hier klar gemacht wird, eben, dass sie keinen Anteil an dieser Erlösung haben und der darf bei dem Passa darf er nicht mitessen, okay?
Warum ist das?
Darf es nicht feiern.
Aber das Essen wurde ja gerade zu der Zeit, als der Bürgerengel vorbeiging.
Mhm.
Also geht es doch um dieses eine Mal.
Jetzt hier in dem Abschnitt?
Erlösung, ja.
In diesem Abschnitt,
ja,
geht es jetzt nicht um dieses eine Fest. Es geht jetzt um das, was Israel jedes Jahr feiern soll. Weil das ist ja schon vorbei hier. Die 10. Also, Plage ist schon, okay, ist schon rum.
Ich wundere mich halt auch, warum dieser Einschub jetzt nochmal kommt, warum ist diese Beschreibung nicht direkt in dem anderen Abschnitt, wo das Ganze...
Gut, eben, weil wir jetzt eben hier sehen, viel Mischvolk zieht mit hinauf und deswegen konkretisiert Gott es nochmal.
Das ist jetzt direkt auf
die... Ja? Also deswegen wird hier jetzt nochmal ganz klar eben deutlich gemacht, wer hat eben Anteil an dieser Lösung, wer darf dieses Fest feiern, wer, wo ist die Linie, Gottes Volk und nicht Gottes Volk, okay? Das sehen wir eben hier. Und wir merken das, aber auch generell, schaut mal Kapitel 13, wenn wir lesen, ab Vers 3, merken wir, auch hier gibt es wieder eine Wiederholung zum Fest der ungesäuerten Brote. Aber, das, also neben dem, dass es hier jetzt einen konkreten Anlass hat mit dem Mischvolk, warum wird das hier nochmal gesagt mit den ungesäuerten Broten? Weil da ist nicht, habe ich nicht vieles beobachtet, wo jetzt sich unterscheidet von dem anderen, was er gesagt hat. Warum wiederholt es? warum wird das ganze Gesetz nochmal im 5. Buch Mose wiederholt?
Vielleicht zur Erinnerung.
Ja, absolut, oder? Wie ist das? Reicht es den Menschen? Ich habe es doch einmal gesagt, oder? Genauso wie mit der Frau, gell? Ich habe dir doch an unserem Hochzeitstag gesagt, ich liebe dich. Das muss doch reichen. Also, Gott weiß ganz genau, wie wir Menschen ticken. Und es unterstreicht, was unterstreicht es, wenn es sehr, sehr häufig gesagt wird? Bedeutung, die Wichtigkeit. Ja, genau. Absolut. Und,
aber wunderbar, auch dass schon damals die Möglichkeit bestand, ja,
absolut,
dazu zu gehören. Ja,
ja, ja, genau.
Es gibt auch keine Bedingungen jetzt irgendwie größer. Ne?
Beschneidung. Außer Beschneidung.
Ja, das ist schon, aber er muss doch irgendwie ein Jahr mitgemacht haben. Oder
nee, was, oder? Nee, er muss auch nicht das Gesetz gehalten haben, komplett.
Ist er nicht, aber danach sollte er dann schon.
Ne? Ja, natürlich, er steht danach genauso unter dem Gesetz, aber es ist nicht eine Bedingung dafür, dass er Teil des Volkes Gottes werden kann, ja. Richtig. Genau, und dann haben wir hier eben noch eine, diese dreifache Ergänzung eben nochmal, die, die über dem auch hinausgeht, was, was wir bis jetzt gelesen haben. In Vers 46. Ja, Kapitel 12, 46. Da heißt es, in einem Haus soll es gegessen werden, du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. So, drei Punkte. Ein bisschen komisch. Also, warum in einem Haus? Warum soll es ausgerechnet in einem Haus gegessen werden? Und das hängt stark, denke ich, auch mit dem zusammen, was danach gesagt wird. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen. Und es hängt auch mit dem dritten zusammen, aber da kommen wir erst drauf.
So eine Einheit sein.
Ja, wie meinst du das?
Also die Teilnehmer sind verbunden oder wie eingebunden, eingeschweißt.
Ja. Genau. Okay, das haben wir ja schon gelesen, gell? Schon vorher. Nämlich das Ganze, wie man das organisiert. Jeder ein Lamm für ein Vaterhaus und all das. Das ist gut, ja. Sehr gut, dass dir diese Parallele einfällt. Und ich denke, das ist richtig. Wenn es nicht zahlreich genug ist, mit den Nachbarn zusammenkommen und dann in einem Haus wird es dann gegessen. Warum soll man es nicht auf der Straße rumtragen?
Ja, es soll ja sowieso komplett aufgegessen werden und dafür nichts. Raus, also es darf ja nichts übrig bleiben, dann kann man nichts aus dem Haus raus.
Oder? Ja, okay, aber du kannst es ja auch schön rausnehmen, woanders hin, wir tragen den Nachbarn vielleicht bringen oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder aus welchem Grund auch immer. Aber was ist das für ein Bild? Nichts aus, wenn du aus dem Haus rausgehst, wie war das damals? Straße schön gepflastert? Sehr dreckig, oder? Dreckig, staubig, schmutzig. wenn man die Vorstellung davon hat, dass etwas heilig bleiben soll, dann soll es vielleicht nicht unbedingt durch die Straße geschleppt werden, oder? Ja? Also ich denke, das ist das, worum es hier in diesem Abschnitt geht. Ich soll es in einem Haus essen und es soll in diesem Haus bleiben. Trag's nicht auf der Straße rum. Hey, das Ding, das kannst du nicht einfach dann jemand anders noch weiter verscherbeln oder was auch immer. Hey, das ist heilig, das Lamm ist heilig. Okay? Es ist nicht einfach Fleisch. Nicht einfach wie bei uns, Steak. Dann willst du auch eins. Ja? Nein, nein, nein. Hey, das bleibt alles zusammen. Ja? Bleibt an einem Ort. So, und dann eben das hier, was... Aber
vielleicht die nicht dazu gehören, die kriegen auch nichts davon.
Genau, eben die dann nicht in dem Haus dran sind, die sind denn damit eben auch außen vor. Ja, das ist richtig. Das trifft natürlich genau in diesen Kontext mit hinein. Ja, also nur derjenige, der dann auch in diesem Haus mit drin ist, der damit dazugehört, der kann dann auch daran teilhaben. Ja, also das ist das passt aber sehr, sehr gut zusammen. Ja. Und dann eben das Dritte hier, und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Das ist natürlich, ich weiß, die Parallele ist uns gleich da, aber jetzt mal, ohne dass wir jetzt gleich sofort die Parallele schlagen. Was ist das für eine komische Anweisung? Kein Bein zerbrechen. Was bedeutet Beine zerbrechen in der Bibel? Ich habe mir ein bisschen, es gibt, ich würde gerne ein paar Stellen mit euch aufschlagen, um nachzuschauen und in der Schrift ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet Beine zu
brechen.
Ja, was steht?
Knochen.
Ja, ist sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Ja.
Knochen
gibt's
auch hier, ja.
Ja, genau, ist schon klar.
mich jetzt interessiert.
Es geht schon tatsächlich stärker um Beine, aber es geht generell, es ist trotzdem auch richtig, die Übersetzung, denke ich. Lass uns ein paar Stellen aufschlagen. Wir ziehen jetzt ein bisschen wieder quer. Sagt Hiskia, trifft eine Aussage, als er krank gewesen ist. Er bringt er eben so einen Vergleich. Kapitel 38, Vers 12. Oder machen wir Vers 11, dann. Nein, Vers 10. Komm, Vers 10, 38, Vers 10. Will jetzt jemand lesen? Weil es sind mehrere Stellen, dann kann uns der eine oder andere auch einfach vorlesen.
Ich sagte, in der Mitte meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Sheols. Ich bin beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sagte, ich werde ja nicht sehen. Ja, im Land der Lebendigen, auch nicht Menschen mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches.
Jetzt Vers 12, das Wichtige.
Also, meine Hütte ist abgebrochen und wurde von mir weggenommen, wie ein Hirtenzelt. Wie ein Weber habe ich mein Leben zu Ende gewebt. Vom Kettgarn schnitt er mich los. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen.
Und Vers 13.
Ich schrie um Hilfe bis zum Morgen, aber wie ein Löwe, so zerbrach er alle meine Gebeine. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen.
Okay, also dieses körperliche Leiden, am Rande sein mit seiner Hoffnung, mit seiner Lebenskraft und Lebensfreude, das was Hiskia hier beschreibt, mir kommt es vor, als ob Gott wie ein Löwe alle meine Gebeine zerbricht. Okay, das ist schon ein starkes Bild natürlich. Bedeutet nicht, dass Gott es tatsächlich gemacht hat, aber das war sein Empfinden und seine Sicht eben in dieser Situation, okay? Dann schlagen wir auf Klagelieder, Kapitel 3, Vers 4. Also da bekommen wir schon mal ein Bild, es geht um körperliche Leiden, wie das hier in Verbindung gebracht wird. Klagelieder, kurzes Buch zwischen Jeremia und Hesekiel, genau. Kapitel 3, lesen wir ab Vers 1 bis Vers 4. Kann einer anfangen zu lesen?
Ich bin ein elender Mann, der die Rute seines Grimms sehen muss. Er hat mich geführt und lasset gehen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet wider mich und handelt gar anders mit mir für und für. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich verbaut und hat mich Galle und Mühe umgeben.
Genau. Also, bei mir heißt verfallen ließ er mein Fleisch und meine Haut, zerbrach meine Knochen. Okay, auch hier geht es jetzt, denke ich, nicht um körperliche Leiden. Was wird hier beklagt und warum heißt es Klagelieder? Einfach war jemand halt irgendwie depressiv, oder? Warum heißt es Klagelieder? Was wird beklagt und was wird beweint? Anhand von den Überschriften könnt ihr es vielleicht rausfinden, wenn ihr welche habt.
Jerusalem,
was war mit Jerusalem? Wenn wir Jeremia lesen, was war mit Jerusalem zur Zeit Jeremias passiert? Zerstörung durch die Babylonier. Ja? Okay. Und was jetzt hier eben gemacht wird in den ganzen Klageliedern, wird eben diese Tatsache beweint und beklagt. Gottes Stadt liegt in Schutt und Asche. Ja? Und wir wissen, was das alles bedeutet in Bezug auf die Verheißung. Wiederum, gell? Wiederum müssen wir hier nachdenken über Genesis 12 und so weiter. Ja? Ganz am Anfang. Gott hat Abraham verheißen. Abraham, du wirst haben dieses Land für immer. Zack, raus, verwüstet, abtransportiert. Boah. Also, okay, und was wie hier diese Trauer beschrieben wird, er sagt, es ist wie als ob er meine Knochen zerbrochen hätte. Ja. Also bedeutet ein sehr, sehr, sehr tiefes und schmerzhaftes Leid. Dann weiter im 4. Mose, Kapitel 24. Wir müssen gleich wieder zurück hier in die Gegend von Klagelieder, aber ganz kurz, ich habe versucht, die Stellen ein bisschen anzuordnen und nicht einfach nur irgendwie wild durcheinander zu lesen, damit es uns deutlich wird. Es ist Bileam, Geschichte von Bileam. Ah, ich liebe diese Geschichte. Es ist wunderbar. Und der Bileam ist hier gezwungen, seinen dritten, vierten Spruch des Segens für das Volk Israel auszusprechen. Und hier heißt es jetzt Vers 8, Gott hat ihn aus Ägypten herausgeführt, das ist Jakob bzw. das Volk Israel. Er hat Kraft wie die Hörner des Büffels, er wird die Nationen, seine Gegner fressen und ihre Gebeine zermalmen, mit seinen Pfeilen sie durchbohren. Also auch natürlich im übertragenen Sinne, hier die Knochen, dass die hier brechen. Nächste Stelle, ohne dass ich jetzt tiefer darauf eingehe, aber die nächsten Stellen machen es ähnlich. Schlagen wir auf erst Jeremia. Jeremia und dann Micha. Jeremia Kapitel 50. Ich sag, wir waren schon ganz in der Nähe. Der Schlaue hat seinen Finger drin stecken lassen. Das ist aber nicht so schlimm. Müsst ihr auch nicht unbedingt aufschlagen. Jeremia Kapitel 50. Wenn einer will, kann er lesen, Vers 17. Es ist nämlich leider genau das Gegenteil davon, was man hätte jetzt aufgrund von 4. Mose 24 erhofft und erwartet, wobei es mit Sicherheit auch sich erfüllt hat, aber hier ein anderes Bild. 50 Vers 17, Jeremia. Jemand?
Israel ist ein versprengtes Schaf, das Löwen verscheucht haben. Zuerst hat der König von Assur es gefressen, und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, ihm die Knochen abgenagt.
Oder zerbrochen, also bei mir unten in der Fußnote. Also man merkt, was wird hier angespielt? Das ist ein krasses Bild, das gezeichnet wird, oder? Israel ist so ein kleines Schäfchen, das irgendwo sich verlaufen hat. Und wer ist gekommen? Ja, der Löwe. Wer ist der Löwe? Erstmal der Löwe von Assur. Ja, ja, deswegen sage ich, mit 4. Mose widerstreitet es fast ein bisschen. Oder was meinst du?
Der Löwe aus Juda.
Ach so, okay. Du meinst der Löwe aus Juda. Das ist jetzt ein anderer Löwe. Ja. nämlich der König von Assur. Was war das für ein König und was hat er gemacht? Einfach nur mal Geschichte nochmal uns erinnern. Assyrien, was fällt dich dazu ein? Oder muss auch nicht.
Ja, das ist Nordreich geführt.
Absolut, genau. Also, der hat lange, lange angekündigt, die Gefangenschaft wird kommen und durch Assyrien war es dann beim Nordreich letztendlich soweit. Beim Südreich war es wer dann?
Nebukadnezar.
Und?
Aber waren nicht auch im Nordreich? Hat er nicht auch welche noch vom Nordreich? Nebukadnezar.
Nee.
Waren das nur Assyrien und dann waren die schon weg?
Genau, die waren schon weg und die Samariter waren dann dort an ihrer Stelle. Der hat sie umgesiedelt, ja, hat es komplett umgeschmissen. So entstand dann eben das Volk der Samariter. Und dann war nur noch also Assyrien hat auch zuerst das Südreich sehr bedrängt. Bei Hiskia heißt es dann, war alles eingenommen, nur noch Jerusalem nicht. Ja. Also war sehr, sehr eingeschnürt auch, aber er hat es nicht komplett eingenommen. Und dann ist er abgezogen wieder, hatten sie eine Zeit von 720, ich schätze mal noch 50 Jahre ungefähr vielleicht, und dann ist das Südreich auch weggeführt worden, durch die Babylonier, wie es hier geschrieben steht. Und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, ihm die Knochen abgenagt. Was ist das Bild?
Nichts mehr übrig.
Nichts mehr übrig. Okay. Und also, aber auf was für eine Art und Weise? Wie macht der Löwe das? Setzt er sich hin mit Gabel und Messer und dann. Oder? Das ist brutal, oder? Das ist, also, wenn die Knochen knacken, also ich weiß nicht, ich habe das im Zoo mal beobachtet, das ist brutal. Okay? Also, wenn dann die Knochen knacken hörst, dann wird nicht fein säuberlich das Fleisch so ein bisschen abgenagt. Da geht's zur Sache, okay? Also, das ist das Bild hier. Und dann jetzt Micha eben noch, Micha Kapitel 3, Vers 1, das auch eben dieses Bild unterstreicht. Micha Kapitel 3. Jona, Micha, Nahum. Die Kleinen. Kapitel 3. Will noch einer lesen oder soll ich lesen? 3, Vers 1 und weiter, bis ich sage Stopp. Also nicht so lang.
Und ich sprach,
Hört doch, ihr Häupter Jakobs und ihr Anführer des Hauses Israel. Ist es nicht an euch, das Recht zu kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt, die ihr ihnen die Haut abzieht und das Fleisch von ihren Gebeinen? Und diejenigen, die das Fleisch meines Volkes fressen und ihre Haut von ihnen abstreifen und ihre Gebeine zerbrechen und zerstückeln, wie in einem Topf und wie Fleisch mitten im Kessel. Die werden dann zum Herrn um Hilfe schreien, aber er wird ihnen nicht antworten. Und er wird in jener Zeit sein Angesicht vor ihnen verbergen, ebenso wie sie ihre Taten böse gemacht haben.
Mhm, genau. Auch hier, was ist hier der Vorwurf? An wen geht der Vorwurf zuerst mal? Genau, was heißt das? Hat Jakob damals noch gelebt?
Anführer des Volkes. Also Jakob heißt ja Israel noch.
Also genau. Jakob steht einfach für Israel und Anführer des Hauses Israel. Also bedeutet alle diese führende Schicht, okay? An die ist dieses Wort gerichtet. Was hätten sie tun sollen und was tun sie? Also es ist nicht an euch, das Recht zu kennen. Sie sollten das Recht kennen und umsetzen eigentlich, ne? Was haben sie tatsächlich getan? Also hier heißt es, die Haut abgezogen, Fleisch von ihren Gebeinen, dieses Fleisch meines Volkes fressen, ihre Haut von ihnen abstreifen und ihre Gebeine zerbrechen und zerstückeln, wie in einem Topf und wie Fleisch mitten im Kessel. Was ist das Bild? Brutal, oder? Also die haben das Volk absolut ausgenommen, haben sich bereichert, haben Leute geknechtet, geschlagen, geprügelt, alles Mögliche. Ungerechtigkeit walten lassen. Und wirklich auf eine brutale Art und Weise geherrscht im Volk auch. Also so ist dieses Bild, was hier zumindest gezeichnet wird. Und auch hier, denke ich, was steht hier im Vordergrund? Was macht es deutlich, wenn selbst die Knochen zerbrechen? Ganz wie im letzten Bild auch. Diese Brutalität, oder? Und auch in dem Sinne, dass für eine völlige Zerstörung eigentlich steht. Was hat jetzt das alles mit unseren Knochen zu tun? Aus 2. Mose Kapitel 12, Vers 46. Warum darf man jetzt dem Lamm kein Bein zerbrechen? Ich meine, das ist doch ein Widerspruch, oder? Also wenn wir es genau nehmen, soll ja gegessen werden. Und der Rest soll verbrannt werden. Ja, ob der Knochen jetzt zerbrochen war oder nicht, ist doch egal, oder? Wenn im Feuer landet.
Kein Schmerz, keine Gewalt.
Keine Gewalt, das ist gut. Ja? Das bedeutet, an dieser Stelle, worum geht es hier?
Ehrfurcht.
Ja.
Friede.
Ja, genau. Und die Art und Weise, wie dieses Lamm behandelt wird. Es ist klar, es muss sterben und es kommt unter dieses Gericht Gottes, unter dieses Feuer. Es wird vernichtet, es wird vertilgt. Aber auf welche Art und Weise? Wir selber, wir sollten, oder das Volk Israel damals, es sollte es mit einer heiligen Ehrfurcht tun. Und mit einer Vorsicht. Okay, das ist das heilige Lamm, dem ich mein Leben verdanke. Versteht ihr das? Also es ist mit einer, die innere Haltung ist so entscheidend. Ist so entscheidend. Und das darauf zielt eben aus meiner Sicht in erster Linie das hier ab, wo er sagt, und ihr sollt kein Bein an ihn zerbrechen. Nicht hier reinhauen und dann los geht's Party. Nein, absolut nicht. Schaut bitte, dass ihr kein Bein daran zerbrecht. Also genauso wie man das Fleisch nicht raustragen soll, genauso wie wir es nicht einfach, versteht ihr, einfach.
Oder die Hälfte auf den Teller liegen lassen.
Oder
die Hälfte auf den Teller liegen lassen und es jetzt nicht sauber wirklich alles drauf ist, dann hat man jetzt auch nicht geschätzt.
Genau, ja. Also ich meine, wenn man es dann irgendwann tatsächlich nicht schafft, dann heißt es ja, dann soll man es verbrennen. Mhm. Aber es muss sauber, ordentlich, ja. Es muss in einer, diese Heiligkeit muss gewahrt werden. Also darum geht es hier. Darauf zieht es hier ab. Und was mir eben dazu eingefallen ist, eben die Parallele auch ins Neue Testament. Ich würde mit euch kurz in den Hebräerbrief hineingucken. Wenn man sich im Alten Testament beschäftigt, muss man häufig in den Hebräerbrief wieder kommen und die Parallelen schlagen. weil er wie wenige andere Briefe oder ja, also in der Art und Weise, in der Ausführlichkeit, kein anderer Brief, würde ich sagen, das Alte Testament aufgreift und behandelt. Ja. Also es wird sehr, sehr viel noch aufgegriffen, aber in dieser Ausführlichkeit, der Hebräerbrief ist da wunderbar. Und jetzt weiß ich, ich schlage zwei Stellen auf, die werden wahrscheinlich viele Fragen auch hervorrufen, aber da will ich heute nicht den Fokus drauf legen. Wir müssen es wahrscheinlich noch bei gegebener Zeit da noch auseinandersetzen damit, aber nehmt jetzt erstmal einfach diese Parallele mit, okay? Kapitel 2. Oh, jetzt bin ich im Titus. Kapitel 2. Und mir ist es eben wichtig, egal, das sage ich nachher. Jetzt lassen Sie, das Kapitel 2, Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung, jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, ja, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Und beschreibt diese Rettung, ja, sie ist ja, nachdem sie den Anfang damit genommen hat, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, durch die Apostel, ja. Und Gott gab zugleich Zeugnis durch Zeichen und Wunder, Machttaten, Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Okay, also eine deutliche Ermahnung, und zwar was für eine Ermahnung? Um was geht es? Schau Vers 2, denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war, was bedeutet, dass es fest war?
Ja, welches Wort ist denn jetzt gemeint?
Ja, eben, was für ein Wort ist da gemeint? Was für ein Wort wurde von Engeln verkündigt oder übermittelt? Das Gesetz. Das Gesetz.
Engel?
Mhm. Es heißt an manchen Stellen, dass der Herr selber das direkte Mose gegeben hat, und an anderen Stellen heißt es durch Engel. Mhm. Ja, also beides, und ich sage, es war Jesus. Ja. Ich weiß nicht, wie jemand das dann auflöst, der nicht an die Dreieinigkeit glaubt. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich habe keine Schwierigkeit damit. Ja. Weil es war der Herr selbst, aber es war in einer äußeren Erscheinung wie ein Engel. Ja. Okay, also. Dieses Wort war fest und jede Übertretung, jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing. Beispiel, Sohn. Bis permanent und ohne Aufhören ungehorsam seinen Eltern gegenüber. Was war die Folge? Steinigung. Okay, jede Übertretung, gerechte Vergeltung. Also, das ist eigentlich das Gesetz, oder? Übertretung, zack, tot. Wow. Also, denn wenn das schon jede Übertretung, gerechte Vergeltung empfängt, ja, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Also, wenn das Volk Israel, diejenigen, die jetzt rausgezogen sind aus dem Volk Israel, die all die Macht hatten, all die Wunder gesehen haben, wenn die eben diese Rettung klein und gering schätzen und dafür eine entsprechende Vergeltung empfangen, ja, wie viel mehr wir, wenn wir so eine wunderbare, so eine große Rettung klein und gering achten. Okay, das ist der Gedanke, um den es hier geht. Da schlagen wir eben auf, Kapitel 10, wo fangen wir wieder an? Vers 23, schlagen wir Kapitel 10, Vers 23. So, ich hoffe, dass jetzt die Parallele auch dann noch deutlicher werden wird. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Ermutigt. Wie soll ich es beschreiben? Ja, es ist unwandelbar. Also, dass man einen nicht mehr davon abbringen kann. Lasst es uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Und wie wir sehen, dass es sie erfüllt hat, es lohnt sich, das festzuhalten. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Jetzt das hier, ja? Also denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, verbleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf 2 oder 3 Zeugen hin. Das ist genau das, oder, was wir auch gerade Kapitel 2 gelesen haben. Brutal. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, der Herr, und wiederum der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also, und um was geht es hier? Den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Was geht es hier um? Was geachtet man gering?
Unsere Erlösung.
Blut des Bundes. Steht ihr? Genau dasselbe wie hier. Lamm gering achten. Irgendwie damit umgehen. Also, seht ihr, wie der Hebräerbriefschreiber uns sagen will? Ihr Lieben, bitte, wenn ihr eins nicht tut, dann bitte diese Erlösung, diese Rettung gering zu schätzen. Bitte das nicht. Okay? Er sagt, weil, wenn wir das tun, also wenn du eine geringe Rettung oder eine große Rettung gering achtest, das ist schlimm. Aber wenn du eine viel, viel größere und viel herrlichere Rettung gering achtest, wie viel schlimmer ist das eigentlich? Okay? Wir haben immer wieder, denke ich, manchmal habe ich den Eindruck, wir haben so einen Blick, jetzt ist ja alles Gnade, jetzt ist ja alles frei und wunderbar, jetzt kann man ja machen, was man will. Versteht ihr, was für eine Brisanz da drin ist? Und Jesus macht es immer und immer wieder deutlich, derjenige, dem viel gegeben ist, von dem viel Verantwortung gefordert werden. Okay? Und auch wenn ich das vertrete und wenn ich das davon
über... Ich weiß ja, was du vertrittst.
Ja. Auch wenn ich überzeugt bin, dass Gott seine Auserwählten bewahrt und ans Ziel bringt, trotzdem will ich das ganz klar sagen und betonen, dass damit ist nicht zu spaßen. Okay? Wir müssen diese Rettung, müssen wir hochhalten und müssen wir ernst nehmen, okay? Und nicht einfach, wer das gering achtet, der hat nichts verstanden. Wer das nicht ernst nimmt, der ist noch in seinen Sünden, würde Johannes sagen. Der wandelt noch in der Finsternis. Gestern im Jugendkreis hatten wir, also wer behauptet, er wandelt im Licht, oder er ist im Licht, aber er wandelt in der Finsternis, der betrügt sich selber. Ja, das ist es nicht. Wie gesagt, all die Fragen, die da dazu auftauchen, bei Zeit befassen wir uns damit. Und ich weiß, ich schulde euch da ein paar Antworten, aber das wird jetzt ausufern. Ja? Ihr habt da Verständnis. Aber trotzdem, wie gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass Gott seine Auserwählten ans Ziel bringt, wollen wir diese Warnungen ernst nehmen. Und gerade die, das betrifft eben gerade die an dieser Stelle stehen, wie die Hebräer, die dieses Evangelium gehört haben, die alles mitbekommen haben, die jetzt aber an der Stelle stehen, wo sie sagen, ich orientiere mich in eine andere Richtung. Ja? Das ist jetzt nicht für diejenigen, die Jesus lieben und die unwandelbar an diesem Bekenntnis festhalten, um sie zu verunsichern. Das ist nicht für die geschrieben. Okay? Das müssen wir ganz klar sein. Der Hebräerbriefschreiber hat nicht das Ziel, seine Leser im Glauben so wanken zu machen und zu sagen, oh, hoffentlich habe ich nicht irgendwie das gering geachtet an irgendeiner Stelle. Oder, versteht ihr, weil sensible Gewissen, die können an solch, die an solchen Stellen, verzagen die und verzweifeln an solchen Sachen. Aber auf der anderen Seite, diejenigen, die lau und die kalt sind, die müssen das hören, diese Worte, ja. Keine Frage. Sonst heißt es hier, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das bedeutet Gericht, ja. Also das wollen wir gleichermaßen betonen und wollen nicht eine Wahrheit zugunsten der anderen einfach über Bord werfen. Und wollen da versuchen, zumindest ausgewogen zu bleiben. Was sagt die Uhr? 5 vor. Ui. Müssen wir noch weiter, natürlich, noch Johannes 19. Müssen wir jetzt natürlich nochmal kurz aufklären. Ja, ist ja klar. Denn nichtsdestotrotz hat diese Stelle auch noch eine weitere Bedeutung als einfach nur, das heißt nur, als die Betonung der Heiligkeit des Opfers und des Umgangs damit, ja. Und dieses Wertschätzen der Erlösung hat noch etwas Weiteres, nämlich Johannes 19. Lass uns das nochmal kurz. Genau. Ab 28, lasst uns mal lesen.
Ich lese.
Danke.
Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hyssop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Späher in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus.
Ja.
Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift: Sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben.
Okay, ja, danke. Es ist eigentlich sehr nützlich und hilfreich, diesen ganzen Abschnitt zu lesen, mindestens ab Vers 17, und zu sehen, wie Johannes immer und immer wieder, ich meine, das machen ja alle Evangelisten, dass sie ganz deutlich machen, wie Jesus die Erfüllung der ganzen Schrift ist. Aber bei Johannes, da verdichtet sich's jetzt nochmal so richtig. Ja, geht's Kapitel 19, Vers 24. Geht es um das Zerteilen von dem Gewand. Ja. Dann in Kapitel oder Vers 28 dann geht es darum, guck mal wieder, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Warum sagt Jesus: Mich dürstet? Es hat einen einzigen Grund. Warum? Weil Jesus gesagt hat: Ich bin nicht gekommen, die Schriften aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also was jetzt hier deutlich wird, eben auch mit diesen zwei Zitaten, dann ganz am Ende: Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Was er deutlich macht, ihr Lieben, es spitzt sich jetzt zu. Und was ist die Spitze? Es ist vollbracht, oder? Es ist vollbracht. Was ist vollbracht?
Das Erlösungswerk.
Ja. Man könnte... Wenn man es nicht ganz wörtlich nehmen wollte, kann man sagen: Alles. Es ist alles vollbracht.
Das klingt so trocken irgendwie, wenn danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Ich meine, wir haben ja letztens am Sonntag von Nicole da gehört,
ja,
dass das eben die mega krasse Zeit war. Und
ja,
so jetzt hat Jesus nachgedacht: Oh, jetzt ist wohl alles vollbracht. Das klingt so trocken hier.
Ja. Das ist immer die Art und Weise und die Haltung, mit der man das liest. Ja. Es ist immer gut, wenn man langsam liest, vor allen Dingen. An solchen Stellen vor allen Dingen muss man langsam lesen. Was bedeutet jetzt: Es ist vollbracht? Wenn wir uns diese Worte bewusst machen, wisst ihr, was ist? Das alles ist vollbracht. Versteht ihr, was alles, was vorgeschrieben worden ist, jetzt ist es vollbracht. Es ist beendet. Es ist zum Ziel gekommen.
Ja, da hat er ja diese schwere Zeit, die Gott ihn verlassen hat, zu dem Zeitpunkt, wo er dann hing.
Ja.
Das hat er ja dann durchgemacht auch.
Definitiv, in Matthäus 27, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war absolut eben auch tatsächlich diese Hölle, ja? Fluch, Finsternis, all das. Ja? Das war es definitiv. Aber Jesus wusste, trotz allem war sein Bewusstsein, das ist der Weg und es ist geschafft, es ist getan. Es ist alles vollendet. Das ist so schön, das ist so gut. Allein diese drei Worte, das ist so wunderbar. Wenn eure Seele was Gutes tun wollt, dann lest es jeden Morgen euch vor. Einfach nur drei Worte. Es ist vollbracht. Wow, es steckt so viel da drin. Und deswegen sage ich, die Art und Weise, wie man das liest, ist so entscheidend. Du kannst ganz schnell, es ist vollbracht, ja, in der Eichtal, es ist im Garten Geist, ja, fertig, okay. Kann man machen, sollte man nicht. Und das ist interessant, wie er aus allen Stellen der Schrift zitiert. Hier aus den Psalmen. Mich dürstet. Ich denke, was steht hier? Auch wieder Psalm, genau. Hier später, kein Bein wird. Was ist das? Von der Abteilung her, wo wir uns befinden. Kein Bein wird zerbrochen werden. 2. Mose. Ja, aber was ist das von der Abteilung her? Also das erste hier ist aus den Schriften, aus den sogenannten Schriften oder aus den Psalmen, wie diese Kategorie von Schriften genannt wurde. Das ist Gesetz. Und was fehlt da noch? Die Propheten. Also und dann, sie werden den anschauen, den sie durchbohrt haben. Okay, das ganze Alte Testament. Hier sehen wir die Begründung. Oder sehe ich einen Beweis dafür, dass das, was wir die ganze Zeit hier machen, das ist kein Hobby, Spaß, was man halt mal so macht, wenn man sonst anderes nichts zu tun hat, sondern das ist genau das, was das Neue Testament uns bezeugt. Und es ist nicht, dass wir uns gewisse Dinge einfach aus den Fingern saugen, sondern das haben die Apostel verkündigt. Das haben sie gepredigt. Er hat alles vollbracht. Er hat die ganze Schrift erfüllt. Er hat Gottes herrliche, wunderbare, vollkommene geistliche Erlösung bewirkt. Dann heißt es, er neigte das Haupt und übergab den Geist. Auch diese Worte, das ist interessant. Warum durften die Beine nicht gebrochen werden bei Jesus? Das ist ganz klar, einerseits die Schrift muss erfüllt werden, ja, das was wir eben gelesen haben, kein Bein soll gebrochen werden. Aber noch etwas, schlagt mal einmal noch kurz auf Johannes Kapitel 10. Schaut mal, da merkt man wieder, wie... Wir müssten eigentlich nochmal einen Streifzug machen durchs Johannesevangelium. Wie oft haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten versucht, Jesus umzubringen? Und was war? Konnten sie es?
Die Zeit war nicht erfüllt.
War nicht erfüllt. Und er entwich ihren Händen. Und da schicken sie die Bediener los in Kapitel 7 und sagen, jetzt schnappt ihn euch, macht den Ding fest. Was kommen sie zurück und sagen, was? Noch nie hat einer so geredet wie der. Und die sagen, seid ihr auch schon verführt? Hat es euch auch schon erwischt? Aber sie können es nicht. Und dann können sie es auf einmal, scheinbar. Ja? Aber Markus, interessanterweise lesen wir, aber nur nicht am Sabbat. Nur nicht am Passa. Ja? Weil, da nicht. Immer, aber da nicht. Was sagt Jesus? Doch, da. Gewaltig. Jetzt schaut mal. Oh, diese Stelle, ich liebe sie. Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Oh, sag das mal deinem Scharfrichter, der gegenübersteht. Ha, du kannst mir mein Leben nicht nehmen. Aber Jesus beweist es am Kreuz, oder? Was heißt es? Wurden die Beine zerschlagen und dann ist er mühsam verreckt. Nee, Jesus übergab seinen Geist. Seine Beine wurden nicht zerschlagen.
Er hat entschieden, wann er stirbt.
Er hat entschieden, wann er stirbt.
Verschlossen.
Ja.
Wow. Jetzt reicht. Jetzt ist voll
drauf. Herrlich, oder? Schön. Einfach schön, wie souverän und wie unwiderstehlich unser Herr ist.
Wisst ihr das, dass die Menschen damals erstickt sind?
Ja,
Kreuz, weil eben. Ich weiß nicht, ob das alles ist. Dass die sie immer wieder versucht haben abzustützen, dass sie atmen konnten. Und wenn dann eben die Beine gebrochen waren, konnte man es nicht mehr. Dann
ja.
So wollten sie das ja genau. Sterben. Dann.
Genau. Das war eine Beschleunigung einfach des Todes. Denn sie dürfen nicht über Nacht hängen bleiben. Das würde man ja das Gesetz verletzen. Das Gesetz haben sie eben gerade gekreuzigt, das Wort Gottes. Nun, lasst uns eben das tun, dass wir nicht einfach nur äußerlich fromm sind, dass wir nicht einfach nur rechtschaffen sind, dass wir schöne Pharisäer sind, die vielleicht zur Bibelstunde kommen, sondern dass wir wirklich diese Erlösung hochhalten und uns daran freuen und das schätzen, wert achten, über alles andere, unwandelbar festhalten. Wer es auf dem Herzen hat, der darf kurz beten.
Ja, ich möchte danke für die Gnade, dass du uns das Wort öffnest, dass du uns Einblick schenkst in das, was du für uns getan hast. Dass wir es immer mehr verstehen dürfen. Habe Dank dafür, für diese Gnade. Amen.
Amen.
Danke, dass wir der Schrift sehen dürfen, dass du souverän deine den Plan durchgezogen hast und du bestimmt hast, was wann passiert. Die volle Kontrolle ständig hattest und dieses Erlösungswerk schaffen wolltest und es geschaffen hast und wir Teil daran haben dürfen. Und hilf auch mir, wenn ich in der Bibel lese, die Texte, die ich schon so gut kenne, dass ich sie mit der gesunden Haltung lese und nicht einfach nur irgendwie drüber renne. Dass ich das auch dementsprechend schätze. Amen.
Amen.
Herr, ich danke dir, dass es auch für mich vollbracht ist, dass ich nichts dazu beitragen muss, irgendeine Liste abzuarbeiten und dir noch irgendwas beweisen muss. Herr, es ist eine große Freiheit, die ich wirklich wertschätzen möchte. Amen.
Amen. Vater im Himmel, für diese Erlösung wollen wir dir wirklich von ganzem Herzen dankbar sein. Du bist so ein herrlicher und wunderbarer Gott. Diese Rettung, die du für das Volk Israel geschaffen hast, Herr, wer von all den möchtegern Göttern und Religionen, wer fährt etwas in diese Kategorie auf? Ein ganzes Volk, 600.000 Mann, reißt du aus diesem Weltreich los und bringst zu dir. Ja, das ist so wunderbar und schön, das zu sehen. Aber wie viel größere Herrlichkeit und wie viel überschwänglicher ist das, wenn wir Jesus Christus sehen und was du in ihm gewirkt hast. Ja, wir wissen, es ist verborgen vor den Augen dieser Welt und keiner schert sich da drum und alle anderen finden, was weiß ich, für Dinge alles wichtig. Aber Herr, bitte pflanzt du es tief in unser Herz hinein und stärke du diese Botschaft und dieses Evangelium unter uns, damit dass wir wirklich daran hängen und all die anderen Dinge, die wir festhalten und woran wir uns so häufig klammern, dass wir sie verlieren, dass wir sie loslassen können. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, der hier in der Gemeinde ist und der diese Herrlichkeit und diese Größe deines Werkes nicht sieht, dass er sich dessen bewusst ist, was für eine ernste Situation das auch ist, dass das Unglaube nicht einfach nur ein Kavaliersdelikt ist, sondern dass das letztendlich bedeutet, dein wunderbares und herrliches Erlösungswerk mit den Füßen zu treten. Herr, und das kann man sich nicht ausmalen, was das bedeutet. Ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst und dass wir mit heiliger Ehrfurcht und mit Respekt über dieses Thema reden, dass wir diese tiefe Ergriffenheit immer wieder neu spüren dürfen und uns dessen bewusst werden dürfen und dass wir als heilige Leute auch auf dieser Erde wandeln und leben können für dich, damit andere Menschen auch diese Erlösung sehen und schmecken dürfen an uns. Das wünsche ich mir, Herr. Danke für diesen Abend und segne jeden Einzelnen, wenn er nach Hause geht, dass er diese Dinge in seinem Herzen fest behält und einen besonderen Platz in seinem Herzen haben dürfen, diese Wahrheiten, nicht meine Worte, sondern diese Wahrheiten. Du bist in der Lage, es zu tun. Danke dir dafür. Amen. Amen. Vielen Dank euch fürs Mitackern und mit dran sein. Seid mir eine Ermutigung. Danke.